Vielleicht erkennen einige es schon, was das hier ist. Es ist eine Rettungsweste. Es ist eine Rettungsweste für Kinder. Und das Besondere an dieser Rettungsweste ist, dass sie ohnmachtssicher ist. Das heißt, wenn ein Kind ins Wasser fällt, dann ist die Weste so ausgerichtet, dass das Kind automatisch auf den Rücken gedreht wird. Der Kopf ist hier in dieser Krause, wird über Wasser gehalten und das Kind kann nicht ertrinken. Diese Weste hat noch verschiedene Ausstattungsmerkmale, zum Beispiel hier unten ein Band, damit die Weste nicht hochrutscht. Das kann man unten rumbinden, durchziehen, dann rutscht die Weste nicht hoch, weil wenn du da drin hängst, dann bleibt ja die Weste oben und der Körper zieht nach unten, damit das also an seinem Platz bleibt, ist das dafür da. Und dann hat die Weste auch noch hier eine Alarmpfeife. Und das muss man natürlich, wenn man Kindern diese Weste anzieht und sie da einführt, ihnen verbieten, diese Pfeife, ich pfeife jetzt auch nicht, weil dann übersteuern unsere gesamten Anlagen hier, diese Pfeife ist nur dazu da, wenn du in Not bist. Also es macht natürlich Spaß, Kinder wollen gerne pfeifen und so, aber diese Pfeife ist tatsächlich nur dazu da, wenn du in Not bist. Und deswegen steckt sie hier auch hinter dem Kragen. So, wozu braucht man sowas? Vielleicht ist das der Gottesdienst, den du unbedingt erleben musstest, damit du an der Stelle auch ein gewisses Bewusstsein bekommst. Denn wenn du dich am Wasser befindest, und die Urlaubszeit steht ja schon bevor, und du bist an so Brücken, also nicht am Strand, da ist es eher ungefährlich, obwohl auch nicht ganz, aber doch nicht ganz so dramatisch. Aber wenn du am Wasser bist, wo Brücken sind, du kannst nicht alles im Blick haben. Kinder neigen dazu, auch mal einfach irgendwo hinzulaufen. Und Kinder, wenn die ins Wasser fallen, saufen ab wie ein Stein. Und du hast keine Möglichkeit mehr, so schnell hinterher zu springen, um dein Kind zu retten. Außerdem bringst du dich natürlich dadurch auch selbst in Gefahr. Also es ist in jeder Hinsicht eine Krise. Viele Eltern unterschätzen das und natürlich sieht das nicht so besonders cool aus, mit so einer Weste rumzulaufen. Das ist jetzt auch die preiswerte Version. Es gibt auch noch blaue und gelbe und mit Herzchen und mit allem drum und dran, sodass es auch jedem vom Geschmack her auch gefällt. Aber diese Weste, die musst du anziehen, wenn du sie nicht brauchst. Denn wenn du sie brauchst, ist es zu spät, sie anzuziehen. Und warum muss man diese Weste anziehen? Warum ist es beispielsweise, wenn wir in Schweden in Urlaub fahren, absolut üblich und jeder, der keine Weste anhat, wird komisch angeschaut? Warum ist das so? Weil eben Kinder absaufen wie ein Stein. Es ist ein traumatisches Erlebnis. Sie sterben daran und du kriegst das nicht so schnell gerettet. Du kommst nicht so schnell hinterher. Das heißt, wenn du dein Kind liebst, brauchst du eine Weste. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Rettungsweste sein. Es gibt auch andere Westen, aber die ist natürlich die ideale. Wir brauchen diese Weste, weil es ein Naturgesetz gibt. Und dieses Naturgesetz bedeutet, dass wenn du mit Wasser in Berührung kommst und aufs Wasser fährst und ins Wasser fällst, du absäufst, auch als Erwachsener. Gut, wenn du dann schwimmen kannst, dann kannst du dich über Wasser halten, weil du schwimmen kannst. Wenn du Klamotten anhast, wird es auch nochmal richtig schwer, musst du dich ausziehen, Stiefel und so. Aber wenn du nicht schwimmen kannst, sowieso super gefährlich. Ich habe das deshalb so ausgeweitet, weil das ist heute die zentrale Botschaft, was uns Johannes in seinem Evangelium sagen will. Das ist die zentrale Botschaft. Die Offenbarung Jesus als Messias. Da komme ich gleich noch zu, denn wir sind in einer Serie der Augenzeuge und wir folgen jemandem, der Jesus selbst erlebt hat und alles das, was er aufgeschrieben hat, auch selbst erlebt hat. Und dieses Evangelium, das Johannes aufgeschrieben hat, das ihr im Übrigen auch noch nach dem Gottesdienst beim Kaffee käuflich erwerben könnt für 1 Euro, um es mit euch in der Tasche rumzutragen, reinzuschreiben, ist es dann praktisch nicht deine tolle Goldschnittbibel, sondern einfach eine Bibel, ein Evangelium, mit dem du rumgehen kannst und vielleicht auch mit jemandem ins Gespräch kommen kannst oder jemanden ansprechen kannst und sagen, du, ich möchte dir das gerne schenken oder so, was auch immer du damit machen möchtest, 1 Euro nach dem Gottesdienst. In diesem Evangelium schreibt Johannes, was er erlebt hat. Und warum schreibt er das auf? Das teilt er uns auch mit am Ende seines Buches. Er sagt, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Zeichen. Und darum geht es, Zeichen, durch die er seine Macht bewies. Aber nicht alle sind in diesem Buch aufgezeichnet. Also Johannes sagt im Grunde, ich musste eine Auswahl treffen und ich habe 7 Zeichen ausgewählt. 7 Zeichen, von denen ich dachte, dass sie euch helfen können. Und jetzt hören wir praktisch einen Menschen sprechen, der 100 Jahre nach vor 100 Jahren nach der Geburt Jesu gelebt hat und der spricht heute noch 2025 zu uns und sagt, wisst ihr was, ich musste eine Auswahl treffen, aber ich habe eine Auswahl getroffen, von der ich hoffte, was ich hier berichte, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist. Das ist also die Motivation. Und das ist unsere Hoffnung auch in dieser Serie, dass wir, auch ich, nochmal neu erkennen, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Herr ist. Kurze Frage an die Regie, haben wir Predigtlicht oder Lobpreislicht an? Predigtlicht, weil es wirkt auf mich heute so hell, aber zu dir einfach auch. Oder ich bin es gar nicht mehr gewohnt, seit 3 Wochen, 3 Sonntagen habe ich ja nicht mehr gepredigt, also gut, danke. Dass du glaubst, dass es der Messias ist. Und das brauchen wir alle, das müssen wir alle hören. Wir müssen alle das immer wieder neu hören. Jesus ist der Retter. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Gott Israels. Jesus ist mein Gott. Jesus ist der Schöpfer. Jesus ist der, der am Anfang war und am Ende ist. Jesus ist der, der alles in seiner Hand hält. Jesus ist der, der spricht und es wird. Und darum geht es Johannes. Und er sagt, Jesus hat verschiedene Zeichen gegeben. Und Zeichen sind ja Symbole, die eine Bedeutung haben. Und das Besondere an diesem Johannesevangelium ist, dass Johannes sagt, voll krass, das, was ich in der hebräischen Bibel, und die konnten ja vieles aus der hebräischen Bibel auswendig, viele Psalmen, ganze Passagen, natürlich die 5 Bücher Mose auswendig, alles auswendig, konnten die alles auswendig, das haben die rezitiert in der Schule, auswendig gelernt. Das konnten die abrufen. Das war ihre Hoffnung, dass ja auch eines Tages der Messias kommt. Und jetzt kommt jemand, der aussieht wie ein Mensch, aber der Zeichen vollbringt, die sich beziehen auf das, was Gott schon in der hebräischen Bibel zugesagt hat, verheißen hat. Daran werdet ihr ihn erkennen. Dass ihr erkennt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn und seinen Namen das Leben habt. Glauben und Leben haben. Und das Schöne an dieser Serie und an dieser Botschaft ist, dass wir hier etwas bekommen von Gott, das nicht für die Zukunft nur ist, dass wir eines Tages, wie wir in der letzten Predigt gehört haben von Elias, dass wir in der Auferstehung ewiges Leben haben, sondern Jesus sagt, nein, du sollst heute in diesem Leben leben. Du sollst heute dieses Leben leben. Du sollst heute in der Fülle dessen leben, was ich eigentlich mir vorgestellt habe, als ich dich geschaffen habe, als ich dich wollte, als ich dich bei deinem Namen gerufen habe, als ich dich auf diese Welt gesetzt habe. Glauben und Leben haben. So, und jetzt tut Jesus ein Zeichen, das vielleicht das ultimative Zeichen ist. Bei allen anderen Zeichen könnte man sagen, ja, vielleicht könnte das noch irgendjemand anders machen, könnte man anzweifeln, könnte man sagen, ja, vielleicht war das gar nicht so, wie wir das ja auch in diesen Geschichten gelesen haben, ist ja zum Lachen manchmal, dann sagen die, ja, der war ja gar nicht blind, das ist ja gar nicht euer Sohn, ne? Könnt ihr euch erinnern oder hört einfach die Predigt nach, also die Zweifel sind ja immer da, dass wir sagen, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, wie das geschehen ist, aber das hat bestimmt nicht Jesus gemacht. Aber jetzt nimmt Johannes uns in ein Zeichen hinein, das wir uns für den Schluss aufgespart haben, der Heilige Geist sich das für den Schluss aufgespart hat. Es ist zwar nicht das letzte Zeichen, das er im Johannesevangelium berichtet, aber vielleicht für mich der Höhepunkt, das Absolute. Da nehme ich euch jetzt gerade mit hinein. Johannes berichtet uns im 6. Kapitel ab Vers 16, als es Abend wurde, gingen die Jünger zum See hinunter. Also ihr erinnert euch, Nico hat die Predigt gepredigt von der Vermehrung der paar Brote und der Fische, des Frühstücks von dem kleinen Jungen, wo diese vielen Menschen satt wurden. Hört euch diese Predigt an, absolut hörenswert, auch nochmal darüber zu meditieren. In dieser Geschichte sind wir gerade und sie sind ja oben auf dem Berg, deswegen gehen die runter jetzt, runter zum See. Und wir erfahren auch, dass es Abend wird. Abend ist immer so ein Symbol, Abend und Dunkelheit ist immer so ein Symbol für, da bricht etwas an. Man fürchtet sich ja auch in der Nacht und so. Also es ist gerade so, also da braut sich was zusammen. Hören wir schon in den ersten Worten, als es Abend wurde. Dunkelheit und Finsternis. Und Johannes, wenn wir jetzt wissen, was er uns in dem Evangelium gesagt hat, macht ja dann auch den Kontrast und sagt, ja, es ist Abend, ja, es ist dunkel, ja, du denkst, es ist um dich herum finster, aber Jesus sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Und wenn du mir nachfolgst, dann wirst du nicht in Finsternis wandeln, dann wirst du in Licht wandeln, dann wirst du das Licht haben. Ich bin das Licht. Und dann sagt Jesus dann auch für die, die Jesus nachfolgen wollen, und du sollst auch Licht sein. Du sollst mich quasi in die Dunkelheit hineintragen und dann sollst du da, wo dunkel ist, sollst du leuchten und Licht machen. Und noch etwas erfahren wir gleich in dem ersten Vers. Sie sind ohne Jesus unterwegs. Jesus bleibt zurück, er ist auf dem Berg und betet noch. Und die Jünger gehen voraus, ohne Jesus. Sie stiegen in das Boot und fuhren los. Sie wollten auf die andere Seite des Sees nach Kapernaum. Also auf die Nordwestseite des Sees, da wollten sie hinfahren mit ihrem Boot. Das ist jetzt auch kein Segelboot, was sie unterwegs haben, sondern ein Ruderboot. In diesem Ruderboot sitzen die Jünger und sie rudern jetzt dieses Boot über den See. Und jetzt verdichtet sich's immer mehr. Inzwischen war es dunkel geworden. Sie sind in der Nacht, sie sind durch Finsternis bedroht. Und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Sie sind alleine in der Finsternis. Und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. In diesem Satz schwingt auch etwas an, das schon ein bisschen so ein Spoiler-Alert ist. Also die Erwartung ist schon da, dass Jesus irgendwann kommen wird. Aber er ist eben noch nicht da. Und die Frage ist, wann wird sich jetzt Jesus zeigen in dieser Finsternis, in dieser Verlassenheit, in dieser Einsamkeit auf dem Wasser? Und dieses Bild von dem Boot auf dem Wasser ist ein sehr schönes Bild für unser Leben. Es ist eigentlich das beste Bild überhaupt für unser Leben. Boot auf dem Wasser. Da gibt es Phasen, da ist das Wasser wunderbar glatt, da scheint die Sonne, da bist du in deinem Boot und da genießt du die Aussicht, da freust du dich, dass du auf dem Wasser bist, da ist alles entspannt, da ist alles wunderschön. Und dann gibt es aber auch die Situationen, in die wir gleich jetzt auch hineingenommen werden, wo es absolut krisenhaft ist, wo es absolut turbulent ist, wo es absolut stürmisch ist, wo es drunter und drüber geht, wo das Boot sich mit Wasser füllt, wo du Angst hast, wo du Todesangst hast, wo du Wasser schluckst, wo du gar nicht mehr weißt, wo rechts und links ist. Und das haben wir alle schon erlebt. Jedenfalls die, die schon länger leben. Aber auch Kinder müssen das heutzutage relativ früh erleben. Also du denkst, es ist alles safe und im nächsten Augenblick ist nichts mehr so, wie es war. Schönes Bild mit dem Boot und dem Wasser. Das möchte ich, dass du das mitdenkst, wenn wir diese Geschichte hören. Wenn du sie vielleicht nachher nochmal zu Hause nachliest und auch nochmal meditierst. Und da ist jedes Wort wichtig. Johannes ist ihm ganz, er schreibt das auch in ein paar wenigen Versen, aber es ist so dicht, was er da schreibt. Ich werde es gleich noch ein bisschen noch auseinanderlegen. Ich will einfach nur mal, dass du den gesamten Überblick hast für den Fall, dass du vielleicht noch gar nicht in der Bibel gelesen hast und noch gar nichts davon verstehst, dass du einfach damit hineingenommen bist. Und Jesus war noch nicht wieder zu ihnen gekommen. Das gibt mir aber auch Hoffnung, wenn ich das lese. Jesus wird kommen und er lässt nicht ewig auf sich warten. Er wird kommen, aber er ist noch nicht da. Das ist die Situation. Und das wird noch schlimmer. Zudem kam ein starker Wind auf und das Wasser schlägt hohe Wellen. Das ist ganz typisch für diesen See. Das liegt einfach an der Topografie dieses Sees, dass dieser See gefährlich sein kann, sehr gefährlich sein kann, dass plötzlich aus dem Nichts hohe Wellen entstehen, Stürme sich aufbrauen und Chaos herrscht. Und dann ist es das, was eben so schön eine Überfahrt eigentlich nur sein sollte von A nach B, wird plötzlich zur Krise. Und das ist ein Symbol, was jetzt hier erzählt wird, ein Symbol für Krisen, die wir erleben, für Chaos in unserem Leben, für Existenzängste. Ja, in einem anderen Beispiel schreien die Jünger das auch raus und sagen, Herr, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Jesus, wir sind gerade im Augenblick im Begriff zu sterben. Ist dir das egal? Sie sind jetzt 5 Kilometer weit gerudert. Sie sind jetzt mitten auf dem See, wo es kein Vor und Zurück gibt. Der Weg hin oder zurück ist genauso weit. Sie sind verloren. Mitten auf dem See, da ist auch tief, also und du kannst ja auch, wenn du im Boot sitzt, und das weißt du auch in deinem Leben, du kannst ja nicht aussteigen. Du bist ja all in. Du bist ja immer all in. Du kannst ja nicht sagen, so Pause, Time out. Moment mal. Jetzt müssen wir uns mal neu sortieren. Das geht ja weiter. Du bist ja, kannst ja nicht weg. Und die konnten auch nicht weg, sind mitten auf dem See. Und als sie plötzlich Jesus sehen, wie er auf dem Wasser ging und auf ihr Boot zukam. Und das ist das ultimative Zeichen des Messias. Hier kommt einer, der kann und geht auf dem Wasser. Ich hatte mal so eine Phase als Teenager, das war so eine besonders fromme Phase und da habe ich irgendwie so die Nähe Gottes so ganz wunderbar gespürt und da war ich dann auch mit dem Boot alleine auf dem Wasser. Alleine bin ich rausgerudert auf dem See und wollte etwas ausprobieren und wollte es auch alleine ausprobieren, weil es war mir peinlich, dass das irgendjemand mitkriegt. Ich war also felsenfest davon überzeugt, dass wenn ich jetzt einfach bete und aus dem Boot aussteige, dass ich auch auf dem Wasser gehen kann. Und du weißt genau, was passiert ist. Ich bin aus dem Boot ausgestiegen und direkt abgesoffen. Und das Blöde war, das war noch ein relativ altes Holzruderboot, ich bin auch nicht mehr ins Boot zurückgekommen. konnte mich dann nicht mehr hochziehen. Das heißt, ich musste das Boot im Schlepp den ganzen See zurückschwimmen. So, mache ich auch nie wieder. Blöde Idee, Religiosität, ja Wahnsinn, Quatsch, totaler Blödsinn. Aber manchmal sind Menschen so drauf, bin ich auch. So. Und es packt sie die Angst. Sie sehen Jesus, wie er auf dem Wasser kommt und es packt sie die Angst. Aber er, und das ist der Höhepunkt der Geschichte, er ruft ihnen zu, ich bin's, habt keine Angst. Ich bin's, habt keine Angst. Voll vor Freude nahmen sie ihn zu sich ins Boot und da waren sie auch schon am anderen Ufer, das sie erreichen wollten. Das ist die ganze Geschichte, ein kurzer Überblick. Jetzt will ich nochmal zurückgehen und euch ein klein bisschen Einblick geben, was die Leute damals gehört haben, als Johannes das aufgeschrieben hat, was die wahrgenommen haben, was du vielleicht auch wahrnehmen kannst, auch wenn du jetzt nicht so belesen bist in der Bibel und vielleicht die hebräische Bibel auch nicht parat hast, die ganzen Bibelstellen. Bevor Johannes diese Geschichte erzählt, versucht er noch einen Rahmen zu stecken. Und sagt, und das ist ein paar Verse davor, er sagt, es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feiern. Also die Brotvermehrung, die uns Nico gepredigt hat, und das, was wir jetzt gerade lesen, was danach kommt, war in den Tagen, in denen, kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feiern. Wenn du weißt, was das bedeutet, bedeutet das, die Juden feiern jedes Jahr ihr Passafest und sie feiern etwas, das sie jedes Jahr feiern, nämlich unser Gott hat uns aus der Gefangenschaft befreit, er hat uns durch das Schilfmeer hindurch geführt und er hat uns übernatürlich gespeist mit Manna aus dem Himmel. Das feiern die. So wie wir in zwei Sonntagen Ostern feiern und einen fulminanten Festgottesdienst feiern werden. Lad dazu ein, es wird richtig, richtig cool. So feiern die das. Die feiern das einmal im Jahr und erinnern sich und erzählen sich das. Sie erzählen sich, wie groß Gott ist und was er für wunderbare Taten getan hat. Und Johannes sagt, wenn ihr das jetzt lest, was ich euch aufschreibe, denkt das mit. Denn darum geht's. Denkt das mit. Und dann hat ihn vielleicht der Vers aus dem Hiob im Ohr geklungen, als es heißt, er allein spannt den Himmel auf und schreitet auf Meereswogen einher. Das steht in der hebräischen Bibel. Daran wirst du Gott erkennen. Er alleine spannt die Himmelsbogen auf und er schreitet auf dem Meer einher. Und was Johannes uns sagen will, ist, Mose war groß, aber der Messias ist größer. Mose hat euch das Manna gegeben, aber ich gebe euch das lebendige Wort. Mose hat seinen Stock ausgereckt und das Meer hat sich geteilt. Ich laufe drüber. Für mich ist das Naturgesetz kein Naturgesetz, weil ich das Naturgesetz geschaffen habe, kann ich es auch aushebeln. Und im Buch, wo dieser Exodus, das heißt, deswegen heißt das Auszug aus Ägypten, Exodus, deswegen heißt das zweite Buch Mose, Exodus, wo das beschrieben wird, da heißt es, dein Weg führte mitten durch das Meer, deine Pfade verliefen durch die Wassermassen, doch Fußspuren von dir sah man nicht. Das heißt also, Israel hat damals, als die in Ägypten gefangen waren und dann Mose zum Pharao gesagt hat, let my people go, und dann irgendwann der Pharao gesagt hat, das nervt jetzt total, okay, gut, komm, geht. Dann hat Gott das Wasser geteilt, aber sie haben die Fußspuren Gottes nicht gesehen. Und jetzt sagt Johannes, aber schau mal, die Fußspuren des Messias, die kannst du jetzt sehen, und zwar auf dem Wasser. Gott selbst schreitet jetzt auf dem See und die Jünger dürfen ihn sehen. Und wenn du dann noch das aufschreiben möchtest oder fotografieren möchtest, Daniel 12, Vers 5, das führt jetzt zu weit. Aber das ist für die, die messianisch-jüdisch glauben oder jüdisch glauben, nochmal so ein ganz klares Zeichen, dass der Messias über den Wassern stehen wird. Und das ist das, was Johannes uns hier sagen will. Ultimativ, Leute, wenn ihr sonst überhaupt nichts begreift, begreift das, es ist wirklich geschehen. Ich war mit dem Boot, der Jesus ist auf dem Wasser gestanden, gelaufen zu uns. Und was ich euch damit sagen will, ist, er hat alle Macht in seiner Hand. Er hat alle Macht, auch über jede Krise. Er spricht das letzte Wort. Er hat in allem das letzte Wort. Und Nico, du wirst es feiern. Ich gehe auch noch mal ins erste Buch Mose, ganz an den Anfang zurück. In dem zweiten Vers, wenn du die hebräische Bibel aufschlägst, im zweiten Vers, da wird uns schon gesagt, die Erde war wüst und leer, Tohu Wabohu, ja, so wie manches Teenagerzimmer heute ist, ja, in vollem Chaos. Die Erde war chaotisch und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und wo ist Gott? Er schwebt über dem Chaos. Er schwebt über dem Chaos. Und wenn du chaotische Situationen in deinem Leben hast, wenn du gerade den Wahnsinn durchmachst, wenn du gerade irgendwie denkst, kann es noch schlimmer werden und es wird noch schlimmer, dann darfst du wissen, dass Gott da drüber schwebt und dabei ist. Oder vielleicht ist Ihnen die Psalmen, die konnten Sie ja alle auswendig, vielleicht ist Ihnen der Psalm in den Sinn gekommen, Psalm 89, Vers 9. Herr, allmächtiger Gott, wer ist wie du? Stark bist du, Herr. Du bist die Treue in Person. Du bändigst das tobende Meer, auch wenn sich seine Wogen auftürmen. Du bringst sie wieder zur Ruhe. Du bringst sie wieder zur Ruhe. Du bist die Treue in Person. Mit dem haben wir es zu tun. Wir haben nicht mit irgendeinem Lehrer oder einer historischen Person zu tun, sondern wir haben es mit dem Gott Israels, mit dem Sohn Gottes selbst. Wir haben es mit dem auferstandenen Herrn zu tun, der spricht und es wird still. Oder Psalm 93, Vers 4. Mächtiger jedoch als das Tosen gewaltiger Wassermassen, majestätischer als die Brandungen des Meeres, ist der Herr in der Höhe. Johannes will uns sagen, der, mit dem wir es da zu tun haben, ist nicht ein super Vorbild, auch kein guter, nicht nur ein guter Lehrer, auch nicht nur ein beeindruckender Mensch gewesen, auch. Nein, er ist der Messias, er ist der Retter. Die Jünger waren 5 bis 6 Kilometer weit gerudert, als sie plötzlich Jesus sahen, wie er auf dem Wasser einherging und auf ihr Boot zukam. Da packte sie die Angst. Da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, warum packte die Jünger die Angst? Du kannst dir versuchen, mal in diese Lage hineinzuversetzen. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. So eine Krisensituation auf dem Schiff ist maximaler Stress. Die Nerven sind in Fetzen. So, und alles, was du jetzt nicht brauchst, ist noch mehr Stress, noch mehr Dinge, die dich völlig überfordern, die deine Wahrnehmung überfordern. Also du brauchst nicht, dass da irgendjemand noch auf dem Wasser einherkommt, weil du ja eben weißt, dass das nicht geht. Du denkst ja wahrscheinlich, und in den anderen Evangelien wird das uns auch beschrieben, die dachten, es ist ein Gespenst, nicht auch noch ein Gespenst. Ja, es reicht uns jetzt schon, der Wind und die Wellen und das Wasser und es läuft alles voll und wir sind hier total verzweifelt und jetzt kommt auch noch ein Gespenst, um Gottes Willen. Aber auch wenn du einfach nur Jesus erlebst, kann es unter Umständen dich im Augenblick überfordern. Und das ist auch etwas, wo wir in Jesus viel zu lieblich gemacht haben. Ihn irgendwo auf irgendein Kruzifix genagelt und da muss er dann hängen bleiben. Oder in irgendeine Ecke gestellt. Jesus, wir brauchen dich einfach nur, wenn wir dich brauchen. Und ansonsten kommen wir schon selbst zurecht. In den meisten Fällen kommst du ja auch selbst zurecht. Seine Erscheinung, seine Wahrnehmung überfordert die Jünger. Und sie sind ja auch noch in dieser Wahnsinnskrise drin. die hat sich ja nicht aufgelöst. Es geht ihnen ja im Augenblick richtig, richtig, richtig schlecht. Und das will was heißen, weil das sind erfahrene Fischer. Das sind jetzt nicht irgendwelche Sonntagskapitäne, die nur rausfahren, wenn das spiegelglatt ist, sondern das sind ja Leute, die haben mit dieser Tätigkeit ihren Lebensunterhalt verdient. Und wenn solche Leute beginnen zu schreien, dann ist es schon ziemlich dunkel und finster. Und die Nähe Jesu kann Ehrfurcht und Furcht auslösen. Dürfen wir nicht unterschätzen. Dürfen wir nicht unterschätzen. Gerade wenn wir in so einer Situation sind, können wir schon vielleicht auch ein klein bisschen erschrecken. Sollten wir vielleicht auch ein klein bisschen mehr Ehrfurcht vor Jesus haben und nicht einfach ihn wie so ein Kumpel da hinter uns herschleifen. Aber er rief zu ihnen: Ich bin's. Und das ist jetzt das Zentrum und die Zusage dessen, worauf Johannes ankommt. Ich bin's, der Höhepunkt der Erzählung. Nächsten Sonntag werde ich das noch etwas vertiefen. Was ich heute sagen will, ist, es sind zwei Worte. Jesus kommt, das ist die Erscheinung, und sein Wort kommt. Und sein Wort, das er den Jüngern sagt, ist: Ich bin's, hab keine Angst. Und woranach klingt das? Es klingt nach der Offenbarung Gottes selbst. Denn Mose, der am Dornbusch war, wenn du das in der Kinderstunde gehört hast, der da gebrannt hat und Gott gesagt hat: Du, geh mal los und befreie mein Volk. Dann sagt Mose: Ja, das würde ich ja schon gerne tun, aber ich check's gerade nicht. Wer bist du? Wer schickt mich? Was soll ich sagen, wenn die mich fragen, wer schickt mich? Und dann sagt Gott: Ich bin der, der da ist, schick dich. Ich bin der, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der für dich da ist, der schickt dich. Ich bin der für dich da ist, der schickt dich. Nicht ich war und nicht ich werde sein, sondern ich bin. Das heißt, diese Zusage, die Jesus hier macht, ist die Offenbarung Gottes selbst. Er sagt: Ich bin, und das ist deshalb so spannend und so toll, weil ich bin immer gilt, immer. Ich bin galt eben noch und ich bin gilt jetzt und ich bin gilt auch in den nächsten Augenblick, wenn du es immer wieder sagst und hörst: Ich bin. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Außer mir gibt es keinen Retter. Wer bist du? Ich bin es, der euch tröstet. Das sind zwei prophetische Worte aus dem Buch Jesaja, wo das auch anklingt. Ich bin ist da. Gott selber ist da. Fürchte dich nicht. Sie erfahren Gottes Gegenwart im Ereignis, also dass Jesus plötzlich da ist, und sie erfahren Gottes Gegenwart im Wort. So wie das jetzt gerade bei dir auch in deinem Herzen passiert. Als ich das gesagt habe, hat es bei dir Klingeling gemacht? Ist etwas in deinem Herzen passiert? Hast du neue Hoffnung bekommen? Hast du plötzlich klarer gesehen? Das ist genau das, was da auch passiert ist. Und das ist das, was sein Wort bewirkt. In Jesus begegnet dir der Gott Israels in Person. Er sagt: Ich selbst bin jetzt bei euch, deshalb habt Mut. Im Psalm 107 heißt es: Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er holte sie aus allen ihren Ängsten heraus. Und er verwandelte den Sturm in Windstille, die Wellen des Meers beruhigten sich. Wie froh war man auf dem Schiff, dass sich die Wogen legten und Gott sie den ersehnten Hafen erreichen ließen. Faszinierend, oder? David vor ganz vielen Jahren schreibt einen Psalm, Psalm 107, und er schreibt im Grunde genau das, was die Jünger jetzt live erleben, wo sie mittendrin sind, bis ins Detail. Froh war man auf dem Schiff, als sich die Wogen legten, sie haben ihn eingeladen und Gott sie den ersehnten Hafen erreichen ließen. Voll Freude nahmen sie ihn zu sich ins Boot, sagt Johannes, und da waren sie auch schon am Ufer, das sie erreichen wollten. Voll Freude nahmen sie ihn ins Boot. Und was heißt das jetzt für dich? Was heißt das jetzt für dich? Vielleicht bist du Teenager, vielleicht bist du ein Jugendlicher und du hast Chaos, sowieso. Also aufräumen ist ja keine Kategorie, aufstehen auch nicht. Deine ganzen Gedanken sind durcheinander, du hast Stress in der Schule, du hast Stress mit deinen Freunden, vielleicht wirst du sogar gemobbt, vielleicht kannst du dich genau mit dieser Situation identifizieren. Was heißt das jetzt für dich? Ich möchte dir eine Geschichte vorlesen, die mir vor ein paar Tagen Lucia, dass du uns das mitgeteilt hast. Ich werde es jetzt heute hier vorlesen. Lucia ist eine, begleitet unseren Online-Chat und sie steht in der Schule zur Verfügung als Betreuung. Und sie schreibt, ich habe beim Donnerstaggebet von einem 8-Jährigen erzählt, der zu mir gesagt hat, er frage sich, ob es nicht besser wäre, er wäre tot, denn keiner hat ihn richtig lieb und er hat Angst, total einsam zu werden. Ein 8-jähriger Junge mitten auf dem See seines Lebens im Sturm, er hat Angst. Am nächsten Tag habe ich ihm erzählt, dass Gott sich sehr darüber freut, dass er lebt und dass er jederzeit Gott seine Sorgen erzählen kann, damit sein Herz ruhiger und fröhlicher wird. Selbst wenn sich zu Hause nicht viel ändern wird. Das hat die Lucia diesem Kind gesagt, einem 8-Jährigen, der sich ihr anvertraut hat. Wende dich an Gott. Heute hat der Junge einen Freund, der bitterlich weint, mit den Worten getröstet. Rede mit Gott, der hört dir zu, es geht dir dann besser. Und der Junge, den der 8-Jährige jetzt trösten will, sagt, es könnte zu lange dauern, sagt der zweite Junge. Und dann sagt der 8-Jährige Junge, und das ist das, worauf ich heute heraus will, überhaupt nicht. Ich habe zu Gott gesprochen und er hat mein Herz sofort fröhlich gemacht. Ich habe ihn in mein Boot genommen und wir waren sofort am Ziel. Ich habe ihn sofort erlebt. Wenn ich ihn nur einlade, wenn ich das höre, ich bin's, der Ich Bin ist da, hab keine Angst. Oder was heißt das für dich als Familie? Wir haben eine Handreichung für euch als Familie zusammengestellt, hängt jeweils immer außen nach jeder Predigt an dieser blauen Tafel. Vielleicht hast du das überhaupt noch nicht im Blick, dass das dort ist. Aber wenn du dich fragst, was heißt das für uns als Familie mit unserer Ehekrise, mit unserer Finanzkrise, mit unseren Teenagern? Hier haben wir ein paar praktische Ideen, wie du das diese Woche, die kommende Woche mit deiner Familie umsetzen kannst. Und wenn du einfach nur eine Kerze anzündest abends und sagst, Jesus, du bist das Licht in unserer Situation. Reiß dir ein Blatt ab. Darunter sind noch die von letztem Sonntag. Vielleicht hast du es auch nicht gesehen. Nimm dir das auch mit. Vielleicht hast du eine gute Idee. Ist einfach, nimm Jesus in das Boot. Und was heißt das für die Senioren, die im letzten Abschnitt ihres Lebens sind? Du hast so viele Glaubenserfahrungen gemacht. Du hast erlebt, dass Jesus dich durchträgt, aber jetzt bist du auch wieder in einer Krise, gesundheitlich. Menschen, die du geliebt hast, sind gestorben. Krankheit. Aber auch du darfst hören, wie froh war man auf dem Schiff, dass sich die Wogen legten und Gott sie den ersehnten Hafen erreichen lässt. Gott lässt dich den ersehnten Hafen erreichen. Er wird dich zum Ziel bringen. Er wird dich zum Ziel bringen. Fasse neuen Mut. Und wenn du Skeptiker bist, möchte ich dich heute jetzt herausfordern. Wer kann auf dem Wasser gehen? Ich kann es nicht und du kannst es nicht. Es kann keiner von uns. Kein Mensch kann auf dem Wasser gehen. Aber wenn die Geschichte wahr ist und selbst vor Gericht in Deutschland reichen 2 Zeugen, um jemanden zu verurteilen. Und wir haben hier ganz viel mehr Zeugen. Wenn die Geschichte wahr ist, wenn Johannes das wirklich erlebt hat und Jesus kein gewöhnlicher Mensch ist, wenn er wirklich Gottes Sohn ist, was bedeutet das dann für dich? Was bedeutet das dann für dich? Stell dich dieser Frage. Weich der nicht aus. Sag: Jesus, heute habe ich erkannt, dass du wirklich der Messias bist, dass du wirklich mein Retter bist. Herr, hier bin ich. Rette mich. Ich lade dich in mein Boot ein. Ich lade dich, den ich bin, der zu mir sagt: Ich bin's, hab keine Angst. Ich lade dich in mein Boot ein. Wo auch immer du stehst, lade Jesus in dein Boot ein mit dem letzten Lied. Gib ihm neu Vertrauen.